Und nun zum Sport.
Jetzt ist es tatsächlich passiert. Die sogenannte Werkself von Bayer Leverkusen hat erstmals den Titel in der Bundesliga gewonnen. Das 5:0 gegen Bremen war am Sonntag der letzte nötige Schritt. Und als es dann feststand, strömten die Menschen im Stadion aufs Feld, um diesen besonderen Moment zu feiern. Das ewige Vizekusen-Syndrom kann in die Mülltonne und bei Bayer 04 wollen sie nun mehr. Mehr Titel, mehr gewinnen und mehr die Bayern ärgern. Was der erstaunliche Xabi Alonso als Trainer geleistet hat, wie Leverkusens Fußball überhaupt funktioniert und was das für die Konkurrenz bedeutet, das wollen wir heute im SZ-Fußball-Talk und nun zum Sport herausfinden. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich begrüße zum Ende der 11 Jahre dauernden Bayern-Dominanz in Deutschland die Fußballexperten Philipp Seldorf und Christoph Knehr. Hallo.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Ein kleines Augenzwinkern Richtung FC Bayern, das können wir uns hier nicht verkneifen. Aber wir wollen auch die Bayern natürlich besprechen. Zunächst aber natürlich der deutsche Meister Leverkusen. Christoph, eine klassische Reporterfrage. Wie fühlt sich denn so eine Meisterschaft an, die nicht nach München geht? Welcher Zauber liegt im Erleben des Ungewohnten?
Tja, das ist eine Frage für das Feuilleton-Ressort, das ist der Zauber des Ungewohnten. Also ich sag's mal so, dass das Erstaunliche daran ist ja, man hat ja den Glauben daran so ein bisschen verloren, A, und B hat man dann gedacht, wenn es denn doch mal passieren sollte, wenn es doch mal eine andere Mannschaft gibt, die es schafft, dann hat man sich vielleicht so wie früher in Anführungszeichen so ein Herzschlagfinale vorgestellt am letzten Spieltag, kippt dann die Meisterschaft noch von da nach dort, so wie es ja in der letzten Saison war, als die Bayern ja im Grunde auch schon nicht mehr Meister waren, wenn man es genau nimmt, und dann ist es ihnen in den letzten Minuten noch zugefallen. Das ist das aus Reportersicht hoch erstaunliche an dieser Meisterschaft, dass die jetzt zu einem Zeitpunkt feststeht und mit einer Souveränität errungen worden ist, wie das die Bayern ja fast ein Jahrzehnt lang mit Guardiola und all den Trainern geschafft haben. Also, dass das am 29. Spieltag der FC Bayern abgelöst wird, das hätte man sich wirklich nicht mehr vorstellen können. Und die Frage ist natürlich immer, das kann der Philipp besser beurteilen, der gestern da auch war in Leverkusen und die ganze Woche, wie viel Emotion dann da drin ist. Normalerweise würde man sagen, die Bayern haben ja ihre Meisterschaft am 29. Spieltag dann schon gefeiert und haben dann ihre rituellen Weißbiere und Konfettikanonen ausgepackt, aber da war jetzt dann nicht mehr so richtig die tiefe Emotion drin, weil es so eher noch so eine amtliche zur Kenntnisnahme des Titels war. Ich glaube, in Leverkusen war es trotzdem hochemotional, ne, obwohl es der 29. Spieltag erst war und schon lange feststeht im Grunde.
Können wir direkt weiterreichen an Philipp? Ja, vor Ort. Wie hat es sich denn angefühlt? Was hast du erlebt? Welche Bilder sind dir in Erinnerung geblieben? Welche speziellen Momente ergaben sich denn gestern in Leverkusen?
Ach, da gab es natürlich tausend Bilder, die wirklich ins Erinnerungsalbum auch eines Reporters gehören. Wenn es darum geht, die Freude zu beschreiben, dann ist es eben, der große Unterschied liegt eben eindeutig darin, dass das dort zum ersten Mal passiert ist. Dass diese Jungfräulichkeit des Vergnügens, die war deutlich zu erkennen bei allen Beteiligten. Und das fing an bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel auf der Tribüne saßen, und da war vor mir so ein Mensch, ein Mann, den man wirklich als gestanden bezeichnen könnte. Und der hat also wirklich wild geheult. Und ja, das kommt ja mal vor vielleicht, aber das hat nicht 2 Minuten gedauert, das hat 10 Minuten und noch länger gedauert. Und das ist schon sehr merkwürdig, denn ich meine, das Leiden von Bayer Leverkusen an der Titellosigkeit, das ist ja auch ein relativer Tatbestand gewesen, denn was sollen dann erst Leute sagen, die, keine Ahnung, auf der anderen Rheinseite leben und den FC Köln unterstützen, der schon 5-mal abgestiegen ist und so weiter. Davon gibt es ja viele Beispiele. Aber jeder leidet und freut sich auf seine Weise. Und die Freude gestern war natürlich schon echt gigantisch. Und das merkte man auch bei den Spielern, die ein irres und pures Vergnügen an diesem Triumph hatten. Und den auch wirklich total gebührend gefeiert haben, jedenfalls so bis 9 Uhr, wo sie noch zu sehen waren, weil es gab noch mal so eine Art extra Feierstunde, als alle Spieler und auch Verantwortlichen von Leverkusen auf einen Balkon im Stadion gestiegen sind, einen Logenbalkon, und dann eben zu den Fans, die auf dem Rasen immer noch in großer Zahl waren, dann gesprochen haben, ja, reihum und immer wieder neue Gesänge angestimmt und so. Und das hatte schon etwas sehr, sehr, Unschuldiges und Fröhliches und Unberührtes. Und das macht natürlich Spaß zu sehen, was das so auslöst. Das kann man den Bayern ja nicht vorwerfen, dass sie jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen haben und sich daran notwendig auch gewöhnt haben. Aber es ist dann eben was anderes, wenn jemand zum ersten Mal gewinnt.
Es gab Kölsch, wie ich gesehen habe, an den Flaschen und an den großen Bierhumpen. In München gibt es ja oft alkoholfreies Weißbier, wie man weiß. Philipp, du hast ja in deinem Kommentar zur Meisterschaft dieser Mannschaft von einer grandiosen sportlichen Leistung geschrieben gestern. Kannst du kurz umreißen, worin genau diese Leistung besteht?
Ja, das fällt ja nicht schwer. Die haben jetzt in 29 Spielen keinmal verloren und haben eine Anzahl von Punkten erreicht, die sich drauf und dran ist, eben einen Bayern-Rekord zu überflügeln, der scheinbar einzigartig zu sein schien. Wenn sie jetzt in den letzten 5 Spielen auch nicht verlieren und womöglich auch noch 4-mal gewinnen und 1-mal unentschieden spielen, dann haben sie diesen Rekord. Aber das ist ja vollkommen unerheblich. Natürlich ist es nur halt etwas, was dann statistisch ausdrückt, was geschehen ist. Und das, was geschehen ist, sind 29 mehr oder weniger durchweg überlegen geführte Spiele. Es gab ein paar, wo es eng war, wo auch mal eine Niederlage drohte. In Stuttgart zum Beispiel eine Halbzeit, wo sie quasi mit den gleichen Mitteln, die sie selber anwenden, an die Wand gespielt wurden. Dann aber eben auch mit einer grandiosen zweiten Halbzeit haben antworten können. Sie hätten bei Bayern München im Hinspiel fast verloren.
In Leipzig erinnere ich mich noch.
Leipzig stand 2-2, da haben sie es 3-2 kurz vor Schluss gemacht. Also es gab einige Tore kurz vor Schluss und da kann man natürlich jetzt daraus ableiten, dass sie irgendwie das Glück auch gepachtet hätten. Würde ich aber nicht zustimmen, denn das ist alles das letztlich das Resultat dieses Spielens, das Xabi Alonso dort eingeführt hat. Und das ist es ja, was die grandiose sportliche Leistung ist, dass sie ihren Stil haben und dass sie den gegen jeden Gegner auf die mehr oder weniger gleiche Weise beibehalten haben. Und ja, das bedeutet einen durchweg dominanten Auftritt. Wie gesagt, in manchen Spielen etwas weniger. Und dann gab es auch mal enge Situationen natürlich. Aber das schmälert natürlich überhaupt nicht den sportlichen Wert dieser Meisterschaft, der enorm hoch ist, finde ich. Also das ist wirklich auch einfach ja Ausdruck einer souveränen fußballerischen Leistung.
Außerdem wissen wir ja, immer Glück ist auch Können. Hermann Gerland hat es gesagt. Christoph, die Leistung der Leverkusener ist ja das eine, ungeschlagen bislang, sehr schöner Offensivfußball. Das andere ist der Einbruch der Bayern. Wir wollen später noch kurz über sie sprechen. Aber was überwiegt denn für dich an diesem Dualismus? Also eher der Erfolg der Leverkusener, das schöne Spiel oder die schwächelnden Münchner?
Ich glaube, das eine muss man mit dem anderen betrachten und umgekehrt. Das hängt einfach zusammen. Natürlich sind es auch Solo-Phänomene, aber sie werden natürlich gegenseitig verstärkt, indem man die jeweils andere Mannschaft sieht. Also ich glaube, wenn man die Unterschiede herausarbeitet und vielleicht die Lehren, die Bayern daraus ziehen müssen, dann kann man sozusagen A, beim Fußball landen, ganz banal. Da müssten wir jetzt aber einen tiefen Taktik-Podcast machen. Das wäre wahrscheinlich an anderer Stelle besser, aber natürlich wird da ein Fußball gespielt. Im Übrigen, Philipp hat es gesagt, in etwas kleinerer Version, auch in Stuttgart. Das ist eine völlig neue Art von Fußball. Man hat den Ballbesitzfußball, den Van Gaal in München ja mal so ein bisschen eingeführt hat und Pep dann weitergeführt hat, für tot erklärt. Aber das ist jetzt eine neue Art von, das ist ja wie im normalen Leben, These, Antithese, Synthese. Da ist jetzt eine neue Art von Ballbesitzfußball herausgekommen dabei. Das ist ein klarer Stil, den andere lesen können. Philipp hat es gesagt, jeder weiß, wie Leverkusen spielt. Trotzdem können es die Gegner nicht verhindern. Also das ist A, eine fußballerische Herausforderung für den FC Bayern, der zuletzt ja seinen Stil, wie man so das Gefühl hat, ein bisschen abgewickelt hat, verloren hat durch die vielen Trainerwechsel auch. Und das zweite Thema Trainerwechsel, da sind wir eben beim Atmosphärischen und bei der Art und Weise des Zusammenarbeitens in einem Unternehmen. Und ich glaube, das ist das, was der FC Bayern sich wirklich jetzt angucken muss. Und das ist auch das Briefchen, das diese Leverkusener Meisterschaft an die Bayern sendet. Es hilft nichts, ständig Trainer in Frage zu stellen. Es hilft auch nichts, den Trainer sozusagen, ich will nicht sagen zu entmündigen, aber in die zweite Reihe zu stellen bei Transfer. erklärst, es geht halt nur, wie Hugh Stevens sagen würde, wenn man das zusammen tut. Ne? Und ich glaube, das ist das, worum es wirklich geht. Also was man an Leverkusen lernen kann, ist A, was eine gute Personalpolitik ausmacht, B, was ein guter Trainer ausmacht und C, was es halt ausmacht, wenn die das alle zusammentun. Der Trainer spricht mit bei der Personalpolitik, aber natürlich nicht so, dass er es allein entscheidet, das muss schon der Verein tun. Und so diese atmosphärischen Dinge, da ist Bayern einfach, hat man das Gefühl, weit abgehängt. Also um es mal in zwei Sätzen zuzuspitzen, man hat so das Gefühl, ein guter Trainer, wie in Leverkusen oder auch in Stuttgart, ein guter Trainer macht die Spieler besser, während man bei Bayern eher das Gefühl hat, dass Bayern die guten Trainer schlechter gemacht hat. Also das war das, was man über die letzten Jahre jetzt beobachten konnte. Und ich bin sehr gespannt, wie der Reflex der Bayern sein wird. Früher haben die halt den Geldbeutel aufgemacht und teure Spieler gekauft. Ich glaube, A, dass Max Eber so nicht tickt, der Bayern-Sportvorstand, und B, glaube ich, dass es so einfach auch heutzutage gar nicht mehr funktionieren würde.
Dann würde ich gerne ein bisschen über die Verantwortlichen sprechen. Philipp, du hast sie ja jetzt auch die Woche über, die vergangene Woche erlebt und dann jetzt am Sonntag. Die Völlers, die Simon Rolfesse, die Xabi Alonsos, Fernando Carros, was haben denn all diese Figuren mit diesem Triumph zu tun? Könntest du jemanden rausgreifen?
Ja, man muss sie nennen. Bei Rudi Völler angefangen, der gestern Abend, also Sonntag, zwischen Stefan Kießling und Fernando Caro gesessen hat, der aber ja nicht mehr bei Bayer Leverkusen beschäftigt ist, auch sein Amt als quasi Aufsichtsratsmitglied ruhen lässt, weil er ja schließlich dem DFB jetzt angehört. Und da war lustig zu beobachten, dass er, wenn er bei den Heimspielen war und die gewonnen haben und alle sind aufgesprungen, wenn Bayer ein Tor geschossen hat, dann ist Rudi Völler sitzen geblieben und hat nicht mal Beifall geklatscht, weil er ja jetzt ein Staatsmann ist. Und das ist irgendwie, spricht sehr für ihn, muss ich sagen, obwohl er ja sein wirklich von Herzen ein Bayer-Leverkusen-Mann ist, das ist sein Club. Und ja, der hat aber jetzt aktuell zu dem Erfolg natürlich nur wenig beigetragen, denn er ist da auch eigentlich kaum noch Ratgeber, sondern eben, er hat zwar ein Büro nach wie vor in der Bayer Arena, das nutzt er, aber er ist jetzt nicht mehr aktiv im Club engagiert, außer dass er natürlich mit den Leuten spricht und mit denen gut bekannt ist. Trotzdem ist natürlich Völler das Gesicht der vergangenen 20 Jahre und sicherlich einer, der in Leverkusen auch sehr viel bewegt hat, wenngleich jetzt nicht so der dynamische Macher, und das ist, weil das einfach auch nicht seiner Natur so entspricht. Er hat da eine wichtige Rolle gehabt und war Sportchef und hat viele Dinge pragmatisch gelöst. Aber wie gesagt, er ist jetzt nicht derjenige, der quer durch die Welt reist und neue Ideen kreiert und dergleichen. Das ist in den letzten Jahren dann eher Simon Rolfes gewesen, ne, im Sport, der sukzessiv seine Vorstellungen realisiert hat und am Anfang auf eine sehr, auch immer sehr zurück, immer noch sehr zurückhaltende Art, aber dann ja jetzt auch zunehmend gestaltend in Aktion getreten ist. Das war nicht erst vor dieser Saison so, sondern das ging auch schon im Sommer davor los. Im Oktober kam ja dann Xabi Alonso. Xabi Alonso ist die Idee von Simon Rolfes gewesen, sicherlich jetzt nicht die originellste Idee der Welt. Viele Leute haben einen Blick auf Xabi Alonso geworfen, aber er hat es hingekriegt, er hat ihn überzeugt, er hat ihn für Bayer gewonnen und damit natürlich Enormes bewegt und ausgelöst und nicht zuletzt aber auch einiges riskiert, denn Alonso hat halt bisher irgendwie die zweite Mannschaft von San Sebastian trainiert und einfach als Trainer auf dem Niveau natürlich noch keine Erfahrung gehabt. Und das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das dann funktioniert hat. Wenn man dann Simon Rolfes sagt, dann muss man sich ja auch Fernando Caro sagen, der nun nicht aus dem Fußball kommt, als er nach Leverkusen kam, 2018. Da haben einige Leute sich gewundert und gesagt, da kommt jetzt so ein Geschäftsmann von Bertelsmann. Und ja, er hat sich am Anfang auch nicht nur beliebt gemacht, weil er da einige Leute, er hat da einiges verändert und auch einige Leute vor die Tür gesetzt, die da schon lange waren. Was Caro aber schon frühzeitig klar gemacht hat, dass er eben so diese etwas bequeme Natur, die in dem Verein wohnte, nicht dulden will und dass er Ehrgeiz hat und dass dieser Verein endlich was gewinnen soll und dass er das derjenige sein will, der ihn auch dazu treibt. Und da kann man wirklich sagen, da ist er ein ganz wichtiger Faktor gewesen und hat da wirklich viel bewegt. Ja, damit hat man ja jetzt eigentlich zwei der wichtigsten Akteure genannt.
Natürlich der Trainer. Da würde ich auch gerne einsteigen. Bei Xabi Alonso, vielleicht Christoph nochmal, du kennst ihn ja auch schon länger, er war ja in München tätig und hat in Madrid gespielt. Jetzt, wenn man sich diese Pressekonferenz nochmal anschaut, da holte er ja ganz weit aus und widmete diesen Titel dann auch seinen Vorgängern, Klaus Toppmöller, der Vater, Christoph Daum, Roger Schmidt, also er nannte wirklich seine Vorgänger. Wie viel Historie heftet denn dieser Meisterschaft noch an?
Naja, man würde dem Xabi Alonso ja in so einem Fall, das ist ja extrem respektvoll und extrem höflich, wenn man sozusagen die alten Vereinshelden an dieser Stelle zitiert, da muss man sich erstmal mit dem Verein befassen, das muss man ja erstmal wissen. Also ich glaube nicht, dass Xabi Alonso jetzt per se Klaus Toppmöller kennt. Das ist ja eine riesengroße Verbeugung auch vor diesem Verein. Und das gehört ja auch zu dem, wie man diesen Xabi Alonso wahrnimmt. Ich weiß nicht, Philipp erlebt ihn ja öfter. Ich würde mir gerne mal wünschen, dass man irgendjemand mal was Schlechtes über Xabi Alonso sagt. Ich weiß nicht, Philipp, gibt's da irgendwas? Ist der beim Bäcker in der Schlange jemand weggedrängelt oder gibt's irgendwas?
Ja, absolut. Also neulich, ich habe es aber auch nur gelesen, aber offenbar ist in England ein Experte beim Sender Bein Sports in Erscheinung getreten und hat gesagt, dass der Alonso jetzt in Leverkusen bleibt und nicht zum FC Liverpool geht. Das sei der Beweis dafür, dass er jetzt, ich muss es leider so deutlich sagen, keine Eier hätte. Das hat dieser Typ halt gesagt. Und da dachte ich so, ja, da ist einer, der sich traut, der was gegen Alonso vorzubringen. Natürlich komplett ahnungslos und auch unbegründet in der Sache auch. Aber es hat mal wenigstens einer getan. Ansonsten, ich muss auch sagen, ich bin noch keinem begegnet, der gesagt hat, in Wahrheit ist der Alonso ein ganz anderer Typ, der hat sehr unangenehme Seiten oder so. Nein, tut mir leid, ich habe noch keinen einzigen getroffen und ich habe wirklich schon mit vielen Leuten geredet.
Also ich war mal bei einem Spiel, da hat er eine rote Karte bekommen, in Manchester, FC Bayern bei City.
Ja, wahrscheinlich für die gute Sache wahrscheinlich.
Mit Sicherheit, genau, hat er sich geopfert für Team und Verein.
Ja, aber weil du halt das gerade gefragt hast, Jonas, so aus der Pressekonferenz heraus. Und das, man würde ihm ja gerne Taktik und Berechnung unterstellen, wenn er jetzt Klaus Toppmöller und Christoph Daum und die Vereinsgeschichte, aber es gelingt einem nicht, Berechnung zu unterstellen. Ich glaube, dass das wirklich ein sehr respektvoller Mensch, ich sag's mal ganz banal, mit einer guten Kinderstube ist. Und abgesehen davon, dass das natürlich ein hochqualifizierter Fußballexperte ist, ist Fußball manchmal auch so banal. Das ist sicherlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Weil man über die Kabine redet, die Kabine funktioniert, der geht mit uns gut um. Das ist ein Riesengeheimnis.
Das ist absolut wahr. Das ist ein total wichtiger Punkt. Denn wir haben ja auch schon beide, Christoph, Trainer erlebt, ja, die eben den Respekt auch so weiterreichen auf so Pressekonferenzen oder auch einfordern, der die selber in Wahrheit aber nicht einlösen. Dieses pharisäerhafte Verhalten, und das spürt man ja in gewisser Weise sogar als Reporter, der nicht im täglichen Leben ständig präsent ist bei denen, aber vor allen Dingen kriegen es natürlich die Spieler mit und die anderen Leute im Umfeld. Und solche Trainer verlieren nach einer Weile den Boden einfach, oder auf dem sie stehen und verschwinden. Und das wird bei Xabi Alonso einfach überhaupt nicht passieren, weil der so ist, wie er sich gibt. Und das ist einfach entscheidend. Und deswegen folgen ihm auch alle und mögen ihn auch alle, ne? Und er ist jetzt gleichzeitig, das muss man vielleicht auch betonen, bevor wir jetzt anfangen, ihn wirklich heilig zu sprechen, er ist im Umgang mit der Mannschaft durchaus, sagen wir mal, autoritär, ne? Oder er lässt Autorität auch, er lässt sie das spüren, und Disziplin ist ihm extrem wichtig und so. Ich glaube, er hat noch keinen suspendiert, wir sind ja auch nicht in Gelsenkirchen, aber er macht schon ganz deutlich klar, was ihm wichtig ist, und daran müssen sich auch alle halten.
Ich würde gerne über einen Satz noch von ihm sprechen, der bezieht sich auch auf dieses ständige Titelverpassen, dieses Leverkusener Trauma, Christoph. Er sagte da gestern den Satz, er sei ja von der Geschichte nicht so vorbelastet, weil er ja neu in den Verein kam, und deshalb habe er diese Last nicht so gespürt. Er konnte also leichter damit umgehen, dass er eben jetzt in Leverkusen was Neues angehen kann. Wie findest du denn diese Beobachtung von ihm?
Naja, er kennt die Last der Geschichte aber sicher. Darüber reden wir ja gerade, ne? Dass er ein sehr geschichtsbewusster Mensch ist. Das ist natürlich auf einer oberflächlichen Ebene wahr. Also natürlich ist er vom Scheitern 2002, Scheitern in Anführungszeichen, in keinster Weise berührt, weil er da selber noch Spieler in Liverpool war. Aber diese Logik umgedreht würde ja grundsätzlich für alle Trainer gelten. Alle, die danach kamen, auch ein Spieler, der 2017 oder 19 oder 21 kommt, könnte ja sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun. Aber das war ja gerade sozusagen dieser Fluch von Leverkusen, dass man das Gefühl hatte, das pflanzt sich über Generationen fort, auch wenn man selber sozusagen gar nicht beteiligt war. Von daher würde ich sagen, da stellt er ein bisschen sein Licht unter den Scheffel. Es ist ihm Kraft Aura, Kraft Xabi Alonso-Tums offenbar gelungen, dieses Trauma einfach fernzuhalten, rauszubringen aus dem Verein. Denn mit dem Trauma nichts zu tun haben andere auch. Das ist jetzt, gilt ja nicht nur für ihn.
Und wie sieht's mit dem Fußball aus, Philipp? Wir haben vom Christoph schon eingangs ein bisschen was gehört über diese Art zu spielen. Ich meine, gestern auch wieder 5:0 gegen Bremen. Man sieht da diese sogenannte Handschrift, aber was macht auch diese Art des Offensivspiels aus?
Naja, gestern war lustigerweise, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass ich Bayer Leverkusen oder dass Alonsos Bayer Leverkusen nicht so hab spielen sehen wie bisher. Nämlich in der ersten Viertelstunde gegen Werder, wo man das Gefühl hatte, ach, jetzt sind sie doch ein bisschen beeindruckt von dem Anlass und von der Größe des Abends. Dann kam die Sache langsam ins Rollen und sie änderte sich dann nochmal ganz komplett, als Florian Wirtz auf den Platz kam in der zweiten Halbzeit. Und ja, dann haben sie einfach eine Klasse besser gespielt als vorher. Was den Fußball ausmacht, ja, ich habe es mal optimistisch genannt, da haben mich mehrere Leute darauf angesprochen, was ich denn damit meine. Es ist irgendwie schwer zu erklären, aber es ist halt ein Fußball, der nach vorn gerichtet ist, der nicht zynisch ist beim Gedanken der Torverhinderung, sondern eben so einen sehr, sehr sozialen Aspekt hat. Ne? Denn das sieht man fast gar nicht, dass Spieler mit ihren Problemen alleingelassen werden von ihren Mitspielern. Die helfen sich gegenseitig in einer Weise wie im Ameisenstaat wirklich. Das ist grandios. Und ich glaube, das ist auch der Kern des Ganzen, ja, dass nicht nur alle immer in Bewegung sind, sondern alle auch miteinander in Bewegung sind und mit dem Ball kommunizieren. Und der Ball, der steht im Mittelpunkt. Den will die Mannschaft haben, den will sie wirklich haben und sie will ihn aber nicht hin und her tragen zum Selbstzweck, sondern sie suchen immer den Weg, sie suchen immer die Lücke. Und viele Mannschaften haben inzwischen das Mittel gewählt, dann stellen wir uns halt hinten rein, alle Mann, und machen die Wege dicht. Trotzdem gibt es immer das Nadelöhr, das Florian Wirtz oder wie sie alle heißen, dann doch finden.
Ja, das ist vielleicht sogar fast, was ich vorhin schon angedeutet habe, fast schon eine historische Marke wieder. Ne? Nachdem man ja den Ballbesitzfußball mit Pep und Barcelona verherrlicht hat, kam ja die Gegenbewegung gegen den Ball, also gut verteidigen, scharf anlaufen, dann kontern, umschalten. Da dachte man ja schon, der Ballbesitzfußball ist tot, weil die Ballbesitzmannschaften auf ihrem Ballbesitzfußball eingeschlafen sind und nur noch rechts und links passen und keinen Meter Raum gewinnen. Und das ist jetzt eine neue Art von Ballbesitzfußball, die ja auch der berühmte Roberto De Zerbi in Brighton spielt, an dem ja ganz Europa interessiert ist, den auch Sebastian Hoeneß in Stuttgart spielen lässt, der ja ein De Zerbi-Fan ist. Und das ist auch der Fußball von Xabi Alonso. Da gibt es auch mal ruhige Passagen im Spiel, aber die sind dann Absicht. Also da holt dann die Mannschaft A Luft und B, das ist dieser neue Trick dran, da sie lockt dann den Gegner. Da spielen die ganz bewusst mal hinten rum und machen mal langsam und spielen zum Torwart zurück und dann wieder quer und hoffen, dass der Gegner dann rauskommt und ein bisschen ihnen entgegenkommt. Und dann geht's zack, 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 entweder mit Pass, Pass, Pass oder mit einem langen Ball, eher nicht mit dem langen Ball, aber manchmal. Und dann geht es einfach schnell. Und dann kommen sozusagen die Elemente des anderen Fußballs, also des Umschaltfußballs, noch mit dazu. Das ist so ein bisschen Bestes aus beiden Welten im Moment. Das ist jetzt gerade der neueste Trend und der neueste Schrei. Und bei Leverkusen erstaunt einfach, wie wirklich stabil die das abrufen können, dass ihnen das wirklich gegen jeden Gegner gelingt. Und das wird dann der Philipp ja jetzt bald beobachten können. Das wird für mich jetzt die spannende Frage sein. Die sind ja jetzt Meister. Natürlich haben sie noch in zwei weiteren Wettbewerben was zu gewinnen. Aber die Frage ist für mich jetzt, wie gehen die jetzt mit diesen letzten 5 Bundesligaspielen um, wo die einfach schon Meister sind? Also die werden sicherlich versuchen, ihren automatisierten Fußball wieder zu reproduzieren. Der funktioniert immer unter Druck und nicht unter Druck. Aber die Frage wird für mich sein, wie ist denn da dann die Haltung? Kommt dann da doch vielleicht mal ein Schritt weniger, wenn es im Bundesligaspiel mal um nichts geht? Lassen Sie dann doch mal vielleicht einen Laufweg schleifen? Oder sorgt die Haltung des heiligen Alonso dafür, dass die das so zu Ende spielen, als würde es immer noch um was gehen? Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Zumal sie ja auch Kräfte lassen werden im Europapokal zum Beispiel. Also das wird man ja am Samstag schon sehen. Die spielen, die haben ja jetzt gefeiert, die Leverkusener verdient. Dann werden sie am Donnerstag in West Ham spielen. Das wird ein Abnutzungskampf gegen eine englische Mannschaft in der Europa League. Und dann spielen sie am Sonntagabend gegen Dortmund und greifen dann massiv in den Kampf um die Champions League ein. Also sind die in Dortmund noch das Bayer Leverkusen, das wir kennen? Oder machen sie da mal einen Schritt langsamer und sind müde? Da bin ich sehr gespannt.
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich hätte, wenn ich jetzt nicht von dir gehört habe, hätte, dass die am Sonntag schon gegen Dortmund spielen, dann hätte ich ansonsten prophezeit, die werden ihr hohes Niveau halten, weil es auch in der Mannschaft steckt, weil sie auch so programmiert sind, das meine ich jetzt gar nicht in technokratischer Weise, sondern weil sie so sportlich denken. Aber das ist eine Herausforderung, ne? Dortmund am Sonntagabend, das auf jeden Fall. Ich denke, dass der Ehrgeiz ist, auf jeden Fall da unbesiegt zu bleiben und auch in Stimmung zu bleiben, wenn sie wirklich weiterkommen, auch jetzt am Donnerstag, das ist natürlich die große Hoffnung, dann gäbe es unter Umständen das Treffen mit der Roma wieder, letztes Jahr schon Halbfinalgegner, da könnte man Rache nehmen für Mourinhos teuflisches Zeitspiel. Und naja, der Reiz ist auf jeden Fall da, auf das Level zu halten, und der Ehrgeiz, so wie ich diese Spieler kenne und wenn man auf jemanden wie Granit Xhaka schaut oder eben Florian Wirtz, die werden nicht nachlassen, auf gar keinen Fall. Die machen dieselbe Zahl von Metern wie vorher. Der Wirtz hat ja gestern eben auch quasi das Chaos herbeigeführt, weil er halt unbedingt noch zum 4:0 und dann auch nochmal zum 5:0 treffen musste und damit eben die Zuschauer hinter den Banden hervorgeholt hat. Und aber es geht nicht anders. Der muss das machen.
Auffällig dann auch in den Reaktionen diese Unersättlichkeit der Beteiligten. Viele sagten ja, wir wollen jetzt mehr und wir gehen hier nicht mehr weg und wir wollen die Bayern dauerhaft ärgern. Das wurde sehr offensiv so formuliert. Christoph, wie nachhaltig ist denn jetzt dieser Titel? Was bleibt davon auch im nächsten Jahr? Ist Leverkusen jetzt das Team, das auch in den nächsten 3-4 Jahren eine Titelserie der Bayern gefährden kann?
Also sagen wir es mal so, der ansonsten zur Originalität neigende Stuttgarter Fußballer Dennis Undaff, der ja immer sehr viele Witze macht, hat einen sehr ernsten Satz gesagt am Wochenende, als er nach der Zukunft gefragt wurde. Da hat er gesagt, er würde gerne bleiben, und dann kam der Satz, der Sommer ist lang. Und ich glaube, das gilt auch für alle Mannschaften, die in diesen Transfermarkt verwickelt sind. Also man wird wirklich erst am 1.9. sagen können, ob diese hehren Versprechungen, die ich denen ja im Moment auch abnehme, aber ob die wirklich auch alle eingelöst worden sind. Bei Alonso zweifle ich nicht, der hat sich ja schon sehr bekannt und rausgelehnt, aber werden dann wirklich die Frimpongs und wie die alle anderen heißen, diese hochbegehrten Spieler auf dem europäischen Markt, werden die wirklich alle bleiben? Und ja, dann wird man eine Aussage treffen können. Ich glaube, wenn die Mannschaft weitgehend in Gänze zusammenbleibt, dann ist da so viel an Automatisiertem drin und so viel an gemeinsamem Vertrauen drin, dass die den Bayern auf jeden Fall auch im nächsten Jahr ein hochebenbürtiger Gegner sein werden. Da bin ich mir sehr sicher. Was aber halt auch klar ist im Jahr 2024, es gibt nicht mehr diesen schönen Satz aus den 80ern oder vielleicht war er auch aus den 90ern, wo man immer so gesagt hat, oh, wenn die mal 3-4 Jahre zusammenbleiben, dann aber, Punkt, Punkt, Punkt. Na, dieses Zusammenbleiben, das passiert halt nicht mehr auf diesem irren Transfermarkt. Da sind die Verlockungen zu groß, da gibt's Begehrlichkeiten und da gibt's Eigendynamik. Der Berater sagt, der verdient so und so viel und der Verein kommt und all das wird in dieses Paradies auch eingreifen. Deswegen würde ich jetzt mich nicht trauen zu sagen, Leverkusen wird in den nächsten 5 Jahren zweimal oder dreimal Meister. Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber ich glaube, dass da so viel Grund gelegt wurde jetzt durch dieses Jahr, atmosphärisch und fußballerisch, dass die da schon ein Weilchen davon profitieren werden, dass es nicht sein wird wie 2007 oder 2009. Da waren ja Stuttgart und Wolfsburg Meister und die dann in den nächsten Jahren den Weg nach unten angetreten haben, auch weil sie Fehler gemacht haben in der Champions League. Ich glaube, das wird dort nicht passieren, und das Niveau ist auch höher als damals in Stuttgart oder in Wolfsburg.
Schade eigentlich, was du beschreibst, ne? Dass wenn die zusammenbleiben, Philipp, ich weiß nicht, wie geht's dir? Früher war das ja tatsächlich so, eine Ära prägen und dann bleibt man halt und gewinnt halt nochmal 3-4 Titel.
Ist ja auch, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist ja auch in Stuttgart ist der Fall ja noch viel größer, ne? Da würde man auch denken, wenn die jetzt 3-4 Jahre zusammenbleiben, dann wird das eine europäische Topmannschaft. Ich übertreibe etwas. Aber natürlich werden die nicht zusammenbleiben. Das wird im Sommer schon losgehen. Die sind ja noch, da ist die Notlage des Vereins ja noch viel größer, Spieler zu verkaufen. Leverkusen hat ja das Werk im Rücken und keine Not.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben Leverkusen, das Niveau zu halten bzw. auszubauen für die Champions League. Die wissen natürlich auch, dass wenn sie in der Champions League spielen, die ja nächstes Jahr auch ein anderes Gesicht haben wird und schon in der Vorrunde auch sehr hohe Anforderungen stellt, dass sie da einen noch besseren Kader brauchen. Und die können sich das schon erlauben, dafür eben auch Geld hinzulegen. Das ist natürlich ein Vorteil, den sie gegenüber dem VfB haben, der halt letztes Jahr noch beinahe abgestiegen wäre und logischerweise finanziell nicht so viel Substanz hat wie Bayern 04.
Ja, dann würden wir uns nochmal hören, wenn sie dann das Triple holen. Wie gesagt, am Donnerstag Leverkusen in London gegen West Ham, Pokalfinale dann gegen Kaiserslautern. Aber fürs Erste heißt mal der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen und nicht wie so oft FC Bayern. Es gibt also Babys, die bald nur noch Leverkusen als Meister kennen. Die Werkself hat verdient den Titel geholt, das kann man durchaus sagen. Und vieles deutet darauf hin, dass sie noch nicht fertig ist mit dem Titelsammeln, insbesondere in der laufenden Saison. Wie das alles noch ausgeht, darüber wird uns dann unter anderem Philipp weiter informieren, aber bestimmt auch Christoph. Euch beiden vielen Dank fürs Dabeisein und danke auch an unsere Produzentin Annika Binger. Für Feedback sind wir unter podcast@sz.de zu erreichen. Und ich sage jetzt mal danke fürs Einschalten und bis bald.